sollte. Deswegen halten wir es ganz kurz und wünschen Ihnen nur noch, dass der tiefe Frieden dieser Musik Sie in die Nacht begleiten möge.
Am Abend vorgelesen.
Siegfried W. Kernen liest nun wieder aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos, heute den 23. und vorletzten Abschnitt. Auf dem Weg nach Czernowitz, wohin ihn ein Brief seines Wohltäters, des Theaterdirektors Nadler, gerufen hat, ist Sender, der Pojatz, am Ufer des Flusses Dniestr aufgehalten worden. Ein heftiges Tauwetter hat eingesetzt und den Fluss zunächst unüberschreitbar gemacht. Sender muss sich im Wirtshaus einquartieren, wo auch eine Schauspieltruppe abgestiegen ist, die das Volksstück Deborah von Salomon Hermann Mosenthal zur Aufführung bringt. Die Schauspieler entdecken in Sender den angehenden Kollegen, jenes verheißungsvolle Talent, von dem der Direktor Nadler einst so begeistert gesprochen hat. Sie drängen Sender, an einer Probe des Kaufmanns von Venedig teilzunehmen. Und er macht seine Sache so glänzend, dass die Schauspieler der Truppe sogar in ihrem Lob verstummen. Dies Lob reicht an sein Talent nicht heran. Man prophezeit ihm, dass er einmal auf der Bühne des Burgtheaters stehen werde. Auch Sender ist aufgewühlt von seinem Erfolg, vom eigenen Spiel, aber auch von dem Umstand, dass er plötzlich während der Probe die geliebte Malke im Zuschauerraum erblickt hat. Er hat dieser Stunde nie vergessen, hieß es zuletzt. Hören Sie nun wieder Siegfried W. Kernen.
Die Notglocke riss Sender aus seinem Sinnen empor. Heulend setzte sie ein. Dazwischen tönte dumpfes, unablässiges Dröhnen, wie der Donner eines riesigen Wasserfalls. Sender stürzt auf die Straße, dem Flusse zu. Der Eisstoß, jammerte es aus 100 Kehlen. Und da war er wirklich. Betäubt schaute Sender auf das gewaltige, unheimliche Schauspiel nieder. Die Bastion glich nun einer Halbinsel, die weit in die See hinausragt. Soweit das Auge blickte, die graue Flut und auf ihr tanzend, schwingend, sich bäumend, ein unendliches Gewirr weißlicher, grünlicher, schwärzlicher Massen. Eisblöcke. Aber so furchtbar der Eindruck fürs Auge war, unendlich schreckvoller und gewaltiger war der fürs Ohr. Es war, als wollte die Welt untergehen, als müsste alles Menschenwerk zusammenstürzen. Mitten in all dem Toben verteidigt ein Häuflein Menschen das Werk seiner Hände tapfer gegen das Rasen der Natur. Die Häuser waren nun geräumt, und was noch an Gut oder Menschen drin sein mochte, verloren und ersäuft. Die Kraft der Pioniere vereinigte sich auf die Erhaltung der Brücke. Noch stand sie und war hoch genug gewunden worden, um der Flut, den kleineren Eisschollen, Durchgang zu gewähren. Die höheren sammelten sich immer dichter vor ihr an. Angstvoll starrte Sender hinab. So nah ihn das Schicksal der Brücke anging, er dachte kaum noch an sich selbst. Da fühlte er sich weggedrängt. Eine Abteilung Infanterie räumte die Bastion und schob die Menge langsam gegen die Stadt zurück. Als Sender wieder in der engen Gasse stand, sprach ihn plötzlich jemand beim Namen an. Es war der Advokat. »Schlimm steht's, Herr Kurländer.« »Die Bastion sei nicht in Gefahr«, fügte er bei. »Man habe sie nur geräumt, um darauf einen Raketenapparat zur Erleuchtung der Brücke anzubringen. Aber es sei fraglich, wie lange man sie noch halten könne.« Auf dem Heimweg überdachte Sender seine Lage. War die Brücke zerstört, so musste er eine Woche hier ausharren. So weit reichten seine Mittel nicht. Er ging auf seine Kammer und trocknete am Ofen seine triefenden Kleider. Es erhöhte seinen Missmut, dass ihm seine Lungen so viel zu schaffen machten. Ein Wunder war es nicht, da er den halben Tag im Unwetter auf der Straße gewesen. Die Vorstellung wollte er nicht besuchen. Aber je näher die Uhr auf 7 rückte, wo sie heute begann, desto wankender wurde sein Entschluss. Was sollte er mit den Stunden anfangen? Und dann eine Vorstellung versäumen, die man sehen konnte, das ging fast gegen das Gewissen. Schlag 7 löste er sein Billett. Die Reihen waren wenig besetzt. Sie füllten sich auch später nicht. Als er vor dem Vorhang saß und die Musik begann, eine Geige, eine Flöte, ein Brummbass und eine türkische Trommel, schweiften Senders Gedanken in immer weitere Fernen. Aber als der Vorhang aufging, war er doch ganz Ohr. Freilich konnte er Sticklers Meckern als Fips nicht ganz so komisch finden wie ein Stüte. Hingegen fesselte ihn der dritte Akt aus Maria Stuart sehr. Elisabeth Linden und Mortimer Hoheneichen waren allerdings abscheulich. Aber von der Schönau musste er sich wieder sagen, wie schade um sie, wie schade. Der arme Können als Polet hatte wieder einen Lacherfolg. Dann sollten Deklamationen und Lieder folgen. Aber kaum, dass die Schönau die ersten Strophen des Handschuh gesprochen, gellte plötzlich wieder die Notglocke. Das Publikum erhob sich und stürzte dem Ausgang zu. Jeder, auch Sender, wusste sofort, die Brücke war in Trümmern. Und 3 Pioniere verunglückt, hörte Sender im Torweg. Auf der Straße waren es schon 10 geworden. Die Nacht war rabenschwarz. Der Regen goss in Strömen nieder. Sender kehrte um. In der Wirtsstube war noch niemand von den Schauspielern. Hastig schlang er einige Bissen hinab und ging auf seine Stube. Es klopft an seine Tür. Die Schönau trat ein. Errötend fuhr er empor. »Werden Sie nicht rot«, sagte sie. »Werfen Sie mich auch nicht hinaus. Ich beiße Ihnen nichts ab. Nicht einmal küssen will ich Sie. Ich komme, weil es Stickler will. Was er Ihnen bietet, wissen Sie. Er ist ein Schmutzjan. Aber was er verspricht, wird er halten. Übrigens hätte es auch sonst mit mir zu tun. Die Brücke ist nun fort. Hier verzehren Sie nur Ihre paar Groschen, wenn Sie sie haben. Ihr Nein hätte keinen vernünftigen Grund mehr. Wovor fürchten Sie sich eigentlich? Vor der Schmiere? Die besudelt Sie das eine Mal nicht. Vor mir?« Sie lachte kurz auf und blickte ihn dann wieder ernst an. »Ich tue Ihnen nichts. Wenn ich wollte«, fuhr sie drohend fort, »lägen Sie binnen 2 Minuten da und würden um mich betteln. Aber ich will nicht. Wie ich bin, bin ich. Aber vor einem habe ich Respekt, vor dem Talent. Also, was soll ich ihm jetzt sagen?« »Dass ich nicht mitkomme«, sagte Sender fest. »Warum nicht? Die Schmiere schreckt Sie. Sie sollen ja nicht dabei bleiben. Die Größten haben so begonnen.« »Ich weiß nicht«, sagte er leise, »mir graut davor. Aber Sie, Fräulein, wenn Sie einsehen, dass Sie sind ja ein großes Talent«, fuhr er fort, und seine Stimme klang immer sicherer und wärmer. »Und Ihr Leben hier kann Ihnen doch keine Freude machen. Warum sind Sie von Nadler fort? Es ist schade um Sie. Und es wäre ja jetzt noch Zeit.« »Da irren Sie«, erwiderte sie, »jetzt nicht mehr. Ich bin schon zu tief im Schmutz, bis an den Hals, auch mit allen meinen Gedanken. Sprechen Sie nicht«, so bat er. »Wenn Sie an eine bessere Bühne kämen, vielleicht wieder zu Nadler, der nimmt mich nicht mehr«, erwiderte sie. »Und er hat recht. Ich habe schon im vorigen Mai aus Choroskow an ihn geschrieben, keine Antwort. Darauf versuchte ich es vor einigen Wochen noch einmal. Diesmal antwortete er. Er lehnte kurz ab. »Also, was soll ich dem Direktor sagen? Ich muss nun fort? Auch heute ein Souper im Extrazimmer?« Sie ließ wieder ihr kurzes, gellendes Lachen hören. »Sie sehen, wie recht Nadler hat.« Er fühlte seinen Widerwillen erwachen. »Ich gehe nicht mit«, sagte er. Sie schüttelte den Kopf. »Es hat aber wirklich keinen Sinn. Überlegen Sie sich's bis morgen früh. Freilich sollen wir schon um 6 fort, aber es wird wohl 8, bis wir abreisen. Auf Wiedersehen.« Sie reichte ihm die Hand. Er rührte zaghaft an ihre Finger. Aber sie hielt seine Hand mit warmem Druck fest. »Leben Sie wohl. Wir sehen uns wohl nie wieder.« Ihre Stimme zitterte. »Vielleicht kann ich einmal erzählen.« »Na, Unsinn«, unterbrach sie sich. »In einem Jahr bin ich tot. Adieu.« Am nächsten Morgen weckte ihn ein Klopfen an der Tür aus dem Schlaf. Die Uhr wies auf 7. Stickler, dachte er und verhielt sich still. Der war es wirklich. Kollege, hören Sie mich nicht, stellen Sie sich doch nicht taub. Lieber Kurländer, 6 Gulden, wenn's sein muss, aber kommen Sie. Er schwieg. 7 Gulden! Endlich hörte er den Mann fluchend abziehen. Eilig erhob sich Sender und nahm hastig das Frühstück. Die Schauspieler waren alle sehr unglücklich, dass sie nicht mitkommen wollten, meldete Ruben. Nur der Können hat mir aufgetragen, ihnen zu sagen, dass sie recht getan haben. Sender schlug den wohlbekannten Weg zur Bastion ein. Noch war der Eisstoß im vollen Gange. Von der Brücke war nur noch einer der Pfeiler zu sehen. Langsam ging er nach dem Hotel zurück und blieb im Torweg stehen. Da kam ein Polizist herbei, zog den Hut vor ihm, blieb stehen, kratzte sich hinter dem Ohr und sagte endlich, »Verzeihung, gnädiger Herr, aber ich möchte Sie etwas fragen. Sind Sie vielleicht, verzeihen Sie, der jüdische Lump aus Barnow, der sich als Schauspieler verkleidet hat? Ich soll ihn verhaften.« Sender wurde aschfahl. Aber die Größe der Gefahr gab ihm die Geistesgegenwart zurück. »Nein, der ist schon gestern Abend nach Limberg fort.« »Gottlob«, sagte der Polizist, »auch der Herr Bürgermeister wird sich sehr freuen. Es ist kein Grund, nämlich nach dem Gesetz, dass die Juden in Barnow es wollen, genügt nicht. Aber weil der Silberstein so gebeten hat, schon vorgestern und heute wieder, so hat er endlich nachgegeben. Meinetwegen, sagt er, fassen wir den Kerl und schicken wir ihn mit dem Schub zurück. Also nach Lemberg ist er. Schönsten Dank, gnädiger Herr.« Tief aufatmen sah ihm Sender nach. Dann stürzte er in seine Kammer. Einige Minuten später stand er reisefertig da. 1 Gulden legte er auf den Tisch, mehr konnte das Zimmer keinesfalls kosten. Er schlich die Hintertreppe hinab. Der Hund, als wüsste er, was vorgehe, lautlos mit eingekniffenem Schwanz hinter ihm her. Durch das Hoftor trat er auf die Straße und schritt weiter, ohne auf die Richtung zu achten. Nur zur Stadt hinaus wollte er, gleich viel wohin. Endlich stand er an einem Mauthaus. »Wohin geht die Straße?« fragte den Zöllner. »Nach Borschtschow«, war die Antwort. Einen Augenblick zögerte er, dann schritt er vorwärts. »Vielleicht ist dies das Beste, dachte er. 5 Gulden habe ich noch, 7 will mir Stickler zahlen. Damit reiche ich bis Tschernowitz, wenn ich sparsam bin. Und da Sie im Wirtshaus wissen, dass ich nicht habe mitkommen wollen, so suchen Sie mich vielleicht in Borschtschow zuletzt.« Sender schritt aus, so rasch er konnte. Aber dass sie ihn auch suchten, dass seine Mutter ihn verfolgen ließ wie einen Verbrecher, trotz seines Briefs, trotz seines Vermächtnisses, jetzt, wo die Gefahr für den Augenblick vorbei war, übermannte ihn die Empörung. Und er schritt immer schneller aus. Aber so konnte er es nicht lange. Er musste langsamer gehen, dann ganz innehalten. Das Stechen in der Brust war allzu schmerzhaft geworden. Nun musste er heftig husten. Da erschrak er tödlich. Das war derselbe widrige, süßlich-salzige Geschmack im Munde, den er nur einmal verspürt und doch nie vergessen, bei jener entsetzlichen Szene vor dem Rabbi. Bebend riss er das Taschentuch hervor und presste es vor den Mund. Ja, Blut. Verzweiflungsvoll blickte er um sich. Rings der moraste Äcker, die durchweichte Straße, nirgends ein Mensch, bei ihm nur der Hund, der ihn wedelnd umsprang. »Mein Herr und Gott«, flehte er, und seine Hand umkrampfte das Gebetbüchlein im Mantel. »Lass mich nicht so vergehen.« Es schien, als wollte der Himmel Senders Gebet erhören. Wohl musste er immer wieder husten, und zuweilen kam noch ein roter Tropfen über die Lippen gequollen, aber zu einem Blutsturz schien es diesmal nicht zu kommen. Mit zitternden Knien setzte er seinen Weg fort und blickte immer wieder zurück, ob nicht ein Wägelchen ihn überhole, das ihn mitnehmen konnte. Endlich sah er einen Karren herankommen, aber er fuhr auf ihn zu. Ein jüdischer Knabe lenkte ihn. Sender hielt ihn an. Ob er nicht einigen großen Wagen begegnet? Den Pojatzen, ja, vor der Rosatüner Schenke, 1/2 Meile von hier. Sie wurden bald handelseins. Der Knabe wandte das Wägelchen und trieb das Pferd unablässig an. »Das ist brav von dir«, sagte Sender. Der Knabe sah ihn groß an. »Es ist ja mein Vorteil«, sagt er, »umso schneller erreichen wir Sie. Und dann sind Sie so blass, Herr, gerade als wollten Sie sterben. Meinem Vater ist einmal ein Herr im Wagen gestorben, da hat er viel Verdruss davon gehabt. Vor der Schenke hielten noch die Wagen, ein einstiger Möbelwagen mit den Dekorationen und Kostümen und ein lebensmüder Omnibus fürs Personal. Als Sender abstieg, trat die Gesellschaft eben heraus. »Hurra«, rief Stickler, »jubelt, Kinder, hoch, Kurländer!« Auch die anderen umringten ihn freudig, nur Birknecht, der mit kurzem Kopfnicken in den Wagen kletterte. »Aber wie blass Sie sind«, rief die Schönau, »und Ihre Lippen sind blutig. Was ist Ihnen?« »Nichts«, wehrte er hastig ab, »etwas Husten. Ich habe mich erkältet. Fahren wir?« »Wie er brennt«, rief Stickler, »der Stätte seiner Triumphe entgegen. Ja, mein Sohn, du sollst die Borschtschoffer als Shylock hinreißen und deine 3 Gulden bekommst du obendrein.« 5, sagte die Schönau und zog den Fuß vom Trittbrett. »Sonst fahre ich nicht mit.« Stickler sah sie an. Diese Miene mochte ihm bekannt sein. »Habe ich ihm 5 versprochen?«, fragte er. »Dann natürlich 5. Der Stickler hält sein Wort. Rein, vorwärts.« Die Schönau wies Sender seinen Platz zwischen der Linden und der Meier an, auf dem Mittelsitz, wo das Stoßen des Wagens am wenigsten fühlbar wurde. Sie war früher darauf gesessen. Nun nahm sie ihm gegenüber Platz. Der Direktor musste in die Ecke, Hoheneichen zum Kutscher. »Stinkadores weg«, befahl sie Stickler, als dieser eine Zigarre anzünden wollte. »Und Kurländer wird nicht angesprochen. Er soll nicht reden.« »Wegen des bisschen Husten«, lachte Stickler. Sender aber blickte sie dankbar an. Es fieberte ihn und er fühlte sich furchtbar schwach. Mit geschlossenen Augen saß er schwer atmend da. Und nur wenn wieder ein Tropfen kam, führte er das Tuch zum Munde. Langsam humpelte der Omnibus durch den tiefen Morast der Heerstraße. Allmählich nickten die Reisenden ein. Nur die Augen der Schönau sah Sender auf sich gerichtet, so oft er den Blick erhob. »Wie geht's?«, fragte sie leise. »Besser«, erwiderte er. Er log, aber als nun die Sonne durchbrach, fühlte er sich wirklich besser. Des Nachmittags kam auch der Husten seltener. »Es wird vorbeigehen«, dachte er. »Es wäre ja auch entsetzlich, wenn es nicht vorbeigehe.« Es war schon tiefe Dunkelheit, als sie endlich das Städtchen erreichten und vor dem Gasthaus hielten. Sender ging sofort auf die Kammer. Er wolle allein sein, bat er, aber er konnte nicht hindern, dass ihm die Schönau selbst den Tee brachte. Dann kam Birk mühsam hereingehumpelt und setzte sich an seinem Bette nieder. »Schonen Sie sich«, sagte er, »Mut, denken Sie an die Zukunft.« Er blieb, bis er an Senders Atemzügen erkannte, dass der Kranke eingeschlummert war. Als Sender in der Nacht erwachte, sah er beim Schein des Nachtlichts in der Ecke der Stube sich etwas regen. »Moskal«, rief er. Da schlug der Hund aus einer anderen Ecke an. Das Geschöpf drüben war Können. Auf den Zehen kam er geschlichen. »Sie wachen bei mir?«, murmelte Sender gerührt. »Nach einer solchen Reise? Reden Sie nicht«, bat der Kleine. »Schlafen Sie. Mir tut's ja nichts. Ich bin ja von Eisen. Leider«, fügte er fast unhörbar hinzu. Sender vernahm es nicht. Auch diesmal, wie nach der entsetzlichen Wanderung vom Mittwoch, schien sich die Natur selbst helfen zu wollen. Er schlief bis zur Mittagsstunde, und als er sich erhob, war das Fieber gewichen. Freilich musste er häufiger als sonst husten, aber nun kam fast kein Blut mehr. In der Wirtsstube unten begrüßten ihn seine Kollegen, als wäre er vom Tode erstanden. »Wir geben den Kaufmann erst Mittwoch«, berichtete ihm Stickler. »Die Schönau will's, morgen pausieren wir.« Sender hielt sich den Rest des Tages auf seiner Stube und sah sich auch nur einen Akt von Kabale und Liebe an. Der Saal war noch schmutziger und kleiner als der in Salevciki, aber er war nahezu gefüllt und die Leute applaudierten aus Leibeskräften. Das beruhigte ihn und er schlief trotz des leisen Bangens vor seinem Debüt bald ein. Und es war auch am Dienstag nahezu Mittagszeit, als er in der Wirtsstube erschien. Dort malte Können eben die morgigen Zettel fertig. Damit sie sich bei ihrem ersten Auftreten nicht ärgern, sagte das Männchen, habe ich diesmal die christlich-jüdischen Sachen nicht gemacht, obwohl das Stück noch besser dazu taugt als Deborah. In der Tat war der Zettel von solchem Doppelspiel frei. Sender war angekündigt als Herr Alexander Kurländer, genannt der zweite Davison, eines der größten Talente der Vergangenheit und Gegenwart. Mitglied mehrerer Weltbühnen auf der Durchreise von Berlin nach Wien, unwiderruflich nur dies eine Mal als Gast. Er erschrak. »Was werden sich die Leute versprechen?« rief er. »Weniger, als sie finden werden«, sagte Können. »Ich habe ihnen bisher nichts über die Probe gesagt«, fuhr er stammelnd fort. »Sie glauben aus Neid, und da haben sie nicht ganz Unrecht. Es ist auch Neid dabei gewesen. Aber die Hauptsache war der Gedanke, du bist ja nicht wert, ihn zu loben. Hier, zur Erinnerung, habe ich einen eigenen Zettel für Sie gemalt. Geben Sie Acht, er kommt einmal in ein Museum, so wahr ich ein elender Stümper bin. Aber wie fühlen Sie sich? Besser, hoffe ich. Denn die Nacht war gut, nur zweimal haben Sie gehustet, sind aber nicht erwacht.« »Sie haben wieder bei mir gewacht?« rief Sender gerührt. »Ja, nach der Vorstellung habe ich mich hineingeschlichen und in aller Frühe wieder hinaus. Der Moskal ist ein kluges Tier. Er hat gewusst, ich tue seinem Herrn nichts. Danken Sie mir nicht«, wehrte er hastig ab, als Sender es tun wollte. Den Abend verbrachte Sender mit Birk auf dessen Stube. Der unglückliche Mann war frischer, als er ihn je zuvor gesehen, und erzählte viel aus den Glanzzeiten seines Lebens, namentlich vom Burgtheater, dann vom Elend der Schmieren. Sender verstand die Absicht. Um 9 Uhr schickte ihn Birk fort, ins Bett, morgen müssen Sie gesund sein. »Ich werde es sein«, erwiderte Sender mit leuchtenden Augen. Diesmal verriegelte er die Tür. Ihm war der Gedanke peinlich, dass der arme Mensch, der den Tag über sich so schwer mühte, nun auch vielleicht diese Nacht auf der Diele verbringen sollte, als wäre auch er sein Hund. Dann träumte er lange, seligen Herzens mit offenen Augen. Aber noch schönere Träume brachte ihm der Schlaf. Da war alles, was er von der Zukunft erwartete, Wirklichkeit. Er stand auf einer Bühne und blickte in ein großes, voll erleuchtetes, dicht besetztes Haus hinein. Es war noch viel, viel größer als der Theatersaal in Czernowitz. Alle Sitze mit rotem Samt ausgeschlagen und auf ihnen schöne Frauen und Herren mit Orden und Offiziere. Und da war der junge Kaiser. Er hatte eben die Szene mit Tubal beendet und alle applaudierten, sogar der Kaiser, und riefen »Kurländer«. Einige klopften auch auf den Boden und dies Klopfen ward immer stärker und eine Stimme rief »Sender«, die Stimme seiner Mutter. Aber wie kam sie ins Burgtheater? Nun jedoch schwiegen alle anderen Stimmen und nur sie rief »Sender«. Er fuhr empor und rieb sich die Augen. Barmherziger Gott, das war ja kein Traum mehr. Es war heller Tag. Und das die Kammer im Gasthof zu Borschtschow. Und draußen klang das Klopfen und Rufen seiner Mutter. »Sender, mach auf, es nützt dir nichts!« Fast ohnmächtig sank er in die Kissen zurück. In tollem Wirbel kreisten seine Gedanken. Die Kammer lag ebenerdig. Ehe sie etwa die Tür sprengen ließ, war er längst angekleidet und im Freien. Aber das zuckte ihm nur so durch den Sinn. Fliehen? Warum? Und als es draußen wieder klang, »Es nützt dir nichts«, warf er trotzig den Kopf zurück. »Ich öffne«, sagte er, »warte, bis ich mich angekleidet habe.« Als er fertig war, legte er die Hand auf das Büchlein, das auf dem Nachttisch lag. »Gott, lass mich nicht vergessen, dass es meine Mutter ist.« Um Stärke braucht er nicht zu flehen. Er öffnete. Die Mutter trat ein. Hinter ihr schob sich der Marschalik in die Stube. Moskal fuhr die Eintretenden bellend an. Sender ließ ihn kuschen. Das war das einzige Wort, das er hervorbringen konnte. So tief erschütterte ihn der Anblick der Mutter. Eine alte, aber rüstige Frau hatte er daheim gelassen. Eine gebrochene Greisin stand vor ihm. Auch sie sah ihn starr aus entsetzten Augen an. Vielleicht ebenso seiner Tracht wie seines leidenden Gesichts wegen. »Mutter«, begann er endlich, »du bist umsonst gekommen. Es tut mir leid, dass du meinen Brief nicht verstehen wolltest.« »Oh, wohl habe ich ihn verstanden«, rief sie. »Und was ich noch nicht gewusst habe, das habe ich von der Wirtin in Salewczyki und dem Wirt hier lernen können. Ein Abtrünniger, der mit anderen Verworfenen durch Possen sein Leben fristet. Das ist das Große, was dir dein Herz gebietet und wozu dich Gott bestimmt hat.« Er suchte ihr klarzumachen, welches Ziel er sich gesteckt, verwies auf Nadlers Briefe, sein Engagement in Czernowitz. Sie hörte ihn ungeduldig an. »Wahnsinn«, murmelte sie immer wieder dazwischen, »Wahnsinn und Sünde.« Der Marschalik aber fragte, »Sender, Du warst im vorigen Jahr so krank, und jetzt hast du wieder Blut gehustet. Bist du für ein solches Leben gesund genug?« »Mit Gottes Hilfe ja. Ruf dabei Gott nicht an«, rief sie wild. »Du bist krank. Musst bei diesem Leben bald zugrunde gehen. Kehr um, solange es Zeit ist. Komm heim.« Und als er den Kopf schüttelte, knirschte sie, »Dann zwing ich dich. Die Gerichte wissen, dass ein Minderjähriger unter dem Willen seiner Mutter steht.« »Probier's«, erwiderte er finster. Sie wollte noch heftiger werden. Da trat der Marschallik dazwischen. »Nicht so«, bat er. »Ob du gezwungen werden kannst, weiß ich nicht. Die Leute reden verschieden. Aber du sollst nicht gezwungen werden, nein, bei Gott. Denk an deine Gesundheit und an deine alte Mutter. Du bringst sie vorzeitig ins Grab. So sieh doch nur.« Sender vermochte nichts zu erwidern. Er stöhnte nur auf und wandte sich ab. »Sender«, rief sie mit gefalteten Händen, »du hast geschrieben, dass ich mehr für dich getan habe als sonst eine Mutter. Ist dies dein Dank? Mit Geld? Willst du es bezahlen? Hier ist dein Geld.« Sie riss eine Brieftasche hervor und warf sie auf den Tisch. »Zähl nach, es fehlt nichts.« Ihr Zorn gab ihm die Fassung wieder. »Ich nehm's nicht«, stieß er hervor. »Es gehört dir und alles, was ich verdienen werde. Aber mit meinem Leben kann ich nicht zahlen.« »Sender«, schluchzte sie, »deine Mutter liegt vor dir auf den Knien und bettelt um ihr Leben, um eine ruhige Sterbestunde.« »Zerreiß mir nicht das Herz«, murmelte er mit bleichen Lippen. »Eine ruhige Sterbestunde, glaubst du, dass Gott so richtet wie Rabbi Manasse? Du kannst in Freuden leben, in Freuden sterben, auch wenn dein Sohn Schauspieler wird.« »Nein«, schrie sie auf. Wieder mischte sich der Marschallik ein. »Komm mit uns, Sender, sprich mit unserem Stadtarzt. Vielleicht beruhigt er die Mutter. Auf einige Wochen kann es dir ja nicht mehr ankommen.« »Nein«, rief sie, »auch wenn es der Arzt erlauben würde, ich darf's nicht zulassen, entscheide dich.« »Ich habe mich entschieden«, erwiderte er. »Sehr viel darf eine Mutter von ihrem Kinde verlangen. So viel nicht.« Sie war unheimlich anzusehen. Die Augen glühten wie im Wahnsinn. Sie hatte alle Herrschaft über sich verloren. »Mein Leben auf Erden habe ich dem fremden Kind geopfert. Mein Leben im Jenseits nicht. Ich will ruhig sterben. Ich will seinen Eltern sagen können.« »Mutter«, stammelte Sender entsetzt. »Barmherziger Gott«, dachte er, »sie ist wahnsinnig geworden.« Auch der Marschallik war bis in die Lippen erbleicht. »Frau Rosel«, murmelte er, »um Gottes Willen, was redet ihr da?« »Nun ist mir alles gleich«, rief sie wild. »Hier war ich in Jammer und Elend um seinetwillen. Meine Seligkeit gebe ich nicht für ihn. Ehe sein armer Vater Mendelekow in einem Straßengraben gestorben ist, war sein letztes Wort: Alles soll mein Sohn werden, nur kein Schnorrer. Und deiner Mutter, mit der Friede sei, hab ich's gelobt, du wirst es nicht.« Sie presste die linke wie in Todesangst aufs Herz. Die rechte reckte sie empor. »Was soll ich Ihnen nun sagen? Was, was?« Sender stand regungslos. Nur die bleichen Lippen zitterten. Starr blickte er sie an, dann den Marschallik. Als er die Augen des Alten voll tiefsten Mitleids auf sich gerichtet sah, schloss er die seinen und sank wie vernichtet auf den Stuhl, neben dem er stand. Darauf war sehr lange still. Man vernahm nur die erregten Atemzüge der drei Menschen. Dann erhob sich Sender wankend, tastete nach dem Büchlein und führte es an die Lippen. Hierauf barg er sein Gesicht und brach in heftiges Schluchzen aus. Auch Frau Rosel begann heftig zu weinen. Sie wollte auf ihn zutreten, aber der Marschallik hielt sie zurück. »Kommt«, flüsterte er. Und als sie ihm nicht folgte, wiederholte er befehlend: »Kommt, nun ist er nicht euer Sohn mehr. Lasst ihn mit seinen Eltern allein.« Und zu Sender gewendet: »Du triffst uns unten.« 2 Stunden mochten vergangen sein. Sender ließ sich noch nicht blicken. Da schlichen die beiden an seine Tür und wagten endlich einzutreten. Sie trafen ihn in derselben Haltung, wie sie ihn verlassen. Die eine Hand hielt das Büchlein fest, die andere deckte die Augen. Als sie vor ihn traten, richtete er sich auf. So schmerzvoll hatte der alte Mann in seinem langen Leben noch keines Menschenantlitz gesehen. Jedoch Senders Stimme klang zwar tonlos, aber fest. »Ich komme mit.« »Sender«, jubelte sie auf und wollte auf ihn zustürzen. Der Marschallik hielt sie zurück. Ihr müsst es ihm versprechen, sagt er, dass ihr nichts dagegen habt, wenn es unser Arzt erlaubt. Er überlebt sonst den Schmerz nicht, flüsterte er. Dann wieder laut: Die Toten dürfen nicht verlangen, dass sich die Lebenden für sie opfern. Wie Gott will, erwiderte Sender. Meine Eltern, das würde ich auf mein Gewissen nehmen. Aber hat mir eine Fremde ihr Leben geopfert, so darf sie mein Leben dafür verlangen.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Siegfried W. Kernen las die 23. und vorletzte Folge aus dem Roman Der Pojatz von Karl Emil Franzos. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie den Schluss.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen. Henry Altmann begrüßt Sie zum Big Band Magazin. Nächste Woche ist die NDR Big Band nach fast 20 Jahren mal wieder im Mutterland des Jazz in den USA auf Tour mit Kinan Azmi. Und mit dem syrischen Klarinettisten dann auch wieder zurück in Hamburg, am 19. Mai nämlich zum Konzert in der Elbphilharmonie im Rahmen des internationalen Musikfests IMF. Mit dabei auch die iranisch-kanadische und jetzt Wiener Sängerin und Komponistin Golnar Shayar. Von beiden wird heute im Big Band Magazin zu hören sein. Dazu gibt's den Monatsausblick Mai. Zuallererst aber das hier. We'll be right back.